Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Jahrhundertstart von Manchester United in die Premier League. Mesut Özil nach Arsenal-Niederlage in der Kritik. Arnautovic macht mal wieder Arnautovic-Dinge und Huddersfield gewinnt erneut. Dazu noch der Sieg von Chelsea, der knappe Sieg von Liverpool. Wir haben wieder einiges zu besprechen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de zusammen mit unserem Kollegen von 90plus mit Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Da lass uns auf den aktuellen Spieltag, auf den zweiten der Premier League in dieser Saison zurückblicken. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit diesem Startrekord von Manchester United. Zum ersten Mal nach 110 Jahren haben die Reds es wieder geschafft, mit 2x4:0 in die Saison zu starten. Und das war dann am Wochenende das zweite 4:0 in Serie, ein Sieg gegen Swansea. Da haben sie eben auswärts gewonnen. 75 Minuten war es ein relativ zähes Spiel, sagte José Mourinho. Wir hören mal in seine Analyse nach dem Spiel rein.
The reality of the game was 75 minutes 1-0 and 75 minutes the result open. Okay, I always felt on the bench the game under control. I always felt the team very confident to have the ball. I always felt the team winning 1-0 and not defending the result and trying to play to control the game and to score more. But the game was open.
Du hast das, die Analyse von José Mourinho gehört, Chris. Kannst du dem beipflichten? Hast du es genauso gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, Swansea hat in der ersten Halbzeit insbesondere versucht, mutig nach vorne zu spielen. Da gab es auch ein paar interessante Kombinationen. Mit ein bisschen Glück kommt man vielleicht sogar zum 1-0. Allerdings nach dem 1-0 für Man United gab es da eigentlich gar keinen Zweifel mehr daran, wie das Spiel ausgehen wird. United hat das dann in der zweiten Halbzeit sehr souverän runtergespielt. Das zweite Tor hat ein bisschen auf sich warten lassen, ich glaube in der 82. Minute circa. Und ja, ab diesem Moment war es sowieso gelaufen. Swansea hat dann aufgegeben und United war dann eiskalt. Also Es war auf jeden Fall ein Spiel nach Plan für José Mourinho.
Bailey, Lukaku, Pogba und Martial, die Torschützen. Und José Mourinho hatte hinterher dann noch was herauszuheben. Selbstbewusst und variabel sei seine Mannschaft gewesen.
We are ready to play in different systems. When we saw them with five in the back, we thought, let's try to explore the advantage of play with three up, but we were ready at any moment. If we were in difficulty, we were ready at any moment to change and to play also us with three in the back. The team is confident. And in both matches, winning 1-0 at half time, we didn't start the second half like looking. We have to keep a clean sheet to win the match. We always look like let's at least control the game by having the ball and try to score more goals. And we did that in both matches.
Selbstbewusst, variabel und dann eben auch noch mit der Selbstsicherheit, so ein Spiel dann auch zu kontrollieren und zu dominieren. Das ist eigentlich der Stoff, aus dem Meister sind.
Ja, natürlich kommen jetzt die Kommentare, dass Man United der große Meisterschaftsfavorit ist. Ich würde sie auf keinen Fall da rausnehmen aus dieser Kategorie, aber gleichzeitig würde ich erstmal abwarten, weil es waren jetzt zwei Spiele gegen verhältnismäßig schwache Gegner. Also West Ham war am ersten Spieltag sehr schwach. Swansea, wie gesagt, in der ersten Halbzeit hat man da wirklich versucht, ein bisschen mitzuspielen, wenn auch sehr defensiv. Aber in der zweiten Halbzeit war das dann auch relativ wenig. Ich denke mal, José Mourinho ist auch der richtige Trainer, der genau weiß, dass man diese zwei Spiele nicht überbewerten sollte, wenngleich es natürlich mit einem Torverhältnis von 8:0 überragend aussieht. Mhm. Aber da wird es noch ein paar andere Kaliber geben, wo man sich messen muss, denke ich mal.
Die großen Partien kommen ja erst noch und nach zwei Spieltagen, da sieht es sowieso in der Premier League-Tabelle ja alles noch ein bisschen nicht so aus, wie man es vielleicht normalerweise erwartet. Also die Top 4 momentan, Manchester United, Huddersfield, West Brom und Watford. Also gerade Huddersfield und West Brom, der Aufsteiger und der eigentlich eher so ein Mittelklasse-Team, die hätte man da auch nicht erwartet, aber Huddersfield wieder 1:0 gewonnen. David Wagner und seine Mann nur mit zwei Siegen in Folge.
Ja, sehr überraschend und gleichzeitig sehr erfreulich. In meiner Saisonvorschau damals hatte ich angemerkt, dass ich mir erhoffe, dass Wagner seine Mannschaft erreicht und genauso mutig und ballbesitzorientiert in der Premier League spielt, wie das in der zweiten Liga auch der Fall war. Das hat man jetzt in den ersten zwei Spielen auch gemacht, aber genauso wie bei United muss man hier auch anmerken, dass das jetzt auch noch nicht die großen Hürden waren. Crystal Palace am ersten Spieltag war erschreckend schwach, scheint sich noch ein bisschen an den neuen Trainer anzugewöhnen. Genau, und gegen Newcastle, Newcastle war auch sehr schwach und da ist das Problem, dass komischerweise von all den drei Aufsteigern wirkt Newcastle am wenigsten auf die Saison vorbereitet und am wenigsten Premier League tauglich, momentan natürlich. Mhm. Aber wenn man mal in Betracht zieht, dass Brighton und Huddersfield jetzt nicht gerade über die große Premier League Erfahrung verfügen und auch nicht wirklich über die, ja, über den Trainer wie Rafa Benitez verfügen, ist es doch sehr überraschend, dass ausgerechnet Huddersfield bislang die meisten Akzente setzen konnte.
Und die machen jetzt die Punkte, die sie natürlich dann am Ende auch brauchen, um ja möglichst nicht noch weiter oder wieder reinzurutschen hinten drin. Also dieser Frühstart natürlich eine kleine Bürde, aber auch irgendwo ja eine Sicherung für den Rest der Saison. Schauen wir auf den FC Arsenal. Wir hatten letzte Woche über dieses furiose Eröffnungsspiel der Premier League Saison gesprochen, wo Arsenal sich da mit 3-2 am Ende behaupten konnte. Es war ja zum Teil ein sehr, sehr vogelwildes Spiel und jetzt gab es an diesem Wochenende für die Gunners eine 0-1 Niederlage gegen Stoke, die Arsene Wenger so zusammengefasst hat.
I believe that it's a kind of night where you are angry because not only did we not score with the number of chances we had, we made stupid mistake centrally. First by losing the ball and after didn't defend properly on the goal. And on top of that, I think as well, we're unlucky with some decisions from the referee, because he scored a regular goal. It's not offside at all.
Also die Tore nicht gemacht, hinten blöde Fehler gemacht und dann auch noch vom Schiri beschissen worden.
ja, hört sich ein bisschen krass an. Teilweise muss ich ihm zustimmen, aber insgesamt war das auch einfach eine zu schwache Leistung. Mhm. Gehen wir mal kurz auf die Schiedsrichterentscheidungen ein. Ich habe mir das nochmal genau angeschaut. Also da gab es wirklich drei Situationen, in denen man hätte Elfmeter pfeifen können für Arsenal. Von denen würde ich jetzt einfach mal sagen, mindestens einer muss man geben, wenn nicht sogar zwei. Klar, man darf sich jetzt nicht auf den Schiedsrichter ausruhen, denn insgesamt war das einfach wirklich eine zu schwache Leistung. Aber es fängt für mich auch bei dem Trainer an. Wenn man sich die Mannschaftsaufstellung anschaut, da haben sehr viele Spieler nicht auf ihrer üblichen Position gespielt. Beispielsweise Nacho Monreal als zentraler Mann der Dreierabwehrkette hat schon gegen Leicester nicht gut ausgesehen, gab da einige Probleme hinten, Abstimmungsprobleme und da hat ein bisschen die Stabilität gefehlt. Und dann schaut man noch auf Hector Bellerin, der momentan sowieso nicht in der Form seines Lebens ist, der muss auf einmal links ran. Mhm. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber das ist für mich auch ein Grund, warum das alles am Samstag nicht so harmonisch aussah, weshalb das in der Offensive gerade sehr verschwenderisch und statisch aussah. Und ja, weshalb man dann gegen den Angstgegner trotz Rekordballbesitzwerte, ich glaube 77%, das meiste seit 2003, 2004, trotz dessen war man sehr ineffizient und etwas schlampig im Angriff.
Schon fast Guardiola-Ballbesitzwerte bei Arsenal. Einer, der auch in England sehr viel Fett weggekriegt hat nach dieser Arsenal-Niederlage, war Mesut Özil. Steven Gerrard, der hat in seiner Funktion als Experte bei BT Sport richtig vom Leder gezogen und für Özil zwar nicht als Alleinverantwortlichen gesehen, aber doch große Versäumnisse beim Deutschen. Wir hören mal rein.
Look, you can't just point the finger just at Mesut Özil for that result. But it's clear to see that out of possession he doesn't want to know. He only wants to be on the ball, he only trying to create, he only wants to make things happen. Now, world-class players do both. They still try and get on the ball, they're still excellent in possession. But when they lose it, they put a shift in for the teammates.
Vorwurf an Özil, klar, wenn er den Ball hat, dann hat er Lust, aber sobald er den verliert, dann macht er nichts. Nach hinten arbeitet er nicht.
Ich kann die Kritik teilweise nachvollziehen, halte sie aber auch in England, genauso wie in Deutschland, für sehr überzogen. Ich muss sagen, gegen Leicester hat er mir überhaupt nicht gefallen, war er sehr schwach. Gegen Stoke hat er mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen, da er sehr viele Chancen eingeleitet hat. Er hat, wie sagt man so schön, diesen Vorassist oft geleistet, wo dann der letzte Ball gescheitert ist nach ihm. Klar, beim Tor könnte er ein bisschen mehr nach hinten machen, den Sprint einlegen. Gleichzeitig muss man aber auch bedenken, dass hinter ihm nominell zumindest 7 Spieler sind. Und es war wieder der Fehler von Granit Xhaka, wie schon gegen Leicester. Aaron Ramsey ist auch etwas langsam und behäbig im Rückwärtsgang. und hinten darf es gar nicht zu dem Tor kommen. Monreal kommt da eindeutig zu spät. Also klar, Özil hätte nachsetzen können, aber ich finde es wieder sehr einfach, sich darauf einzuschießen und nicht die anderen Spieler zu kritisieren, die da eine weitaus größere Rolle spielten bei dem Gegentor.
Auf jeden Fall. Özil in kritisch gesehen, aber das haben große Spieler natürlich an sich, die ziehen einfach dann auch die Kritik auf sich. Mal gucken, wie Özil dann in den nächsten Wochen dann auch mit dieser Kritik umgeht. Sein Trainer hat ihn auf jeden Fall in Schutz genommen und in der Pressekonferenz auch gesagt, ne, finde nicht, dass Özil diese Kritik von Steven Gerrard in der Härte verdient. Martin Kiern, der ebenfalls bei BT Sport als Experte tätig ist, hat bei Steven Gerrard dann auch noch mit in die Kerbe gehauen. Also die beiden hatten sich auch ein bisschen eingeschossen auf Mesut Özil. Mal gucken, ob sie dann vielleicht in den nächsten Wochen ihre Meinung wieder ändern können. Wir gucken auf das Topspiel dieses Wochenendes und zwar auf das Duell Tottenham gegen Chelsea. Der erste Auftritt von Tottenham in der Interimsheimstätte im Wembley Stadium in der Premier League. Also auch Premiere für das Wembley Stadium in der Premier League. Und diese Heimpremiere, die ging mit 1:2 aus Sicht von Tottenham in die Hose. Jetzt spricht man bei Tottenham immer vom Wembley-Fluch, der ja auch im letzten Jahr in der Europa League angeblich über dem Team gelastet hatte. Nur einmal gewonnen, ansonsten eher Niederlagen kassiert. War das der Wembley-Fluch?
Nicht nur, wobei ich wirklich sagen muss, es scheint schon wirklich in den Köpfen zu sein. Also wie du gesagt hast, in Europa hat man sich da schwer getan, auch im FA Cup. Gerade an der White Hart Lane war man immer sehr stark. Da hat man letzte Saison kein einziges Spiel verloren. Und immer durch, ja, mit den Zuschauern im Rücken und mit einer ganz anderen Energie ist man da aufgelaufen. Das hat man ein bisschen vermisst im Wembley Stadium. Natürlich liegt es nicht nur daran. Es war nämlich eine taktisch geniale Leistung von Antonio Conte am Sonntag. War sehr interessant mit anzusehen. Chelsea hat, ich habe sie eigentlich noch nie so defensiv gesehen, vielleicht unter Mourinho, aber unter Conte noch nicht. Das war an Kompaktheit kaum noch zu überbieten. Gerade das zentrale Mittelfeld, Bakayoko, Conte und David Luiz spielten da zusammen und wollten eigentlich nur zerstören, hatten gar kein Interesse an dem Ballbesitz, den man komplett Tottenham überließ. Tottenham hatte, glaube ich, insgesamt 68% Ballbesitz über das Spiel. Und selbst wenn Chelsea dann den Ball hatte, wusste man da nicht sonderlich viel mit anzufangen. Lag vor allem auch daran, dass David Luiz, wie bereits angesprochen, auf der 6 spielte und nicht der begnadetste Fußballer am Ball ist. Und ja, deswegen hatte man auch nur eine Passquote von 69%. Mhm. Aber insgesamt ging das taktische Konzept natürlich hervorragend auf. David Luiz war nämlich defensiv gesehen überragend, hat Dele Alli fast komplett aus dem Spiel genommen. Die ganze Mittelfeldzentrale von Tottenham wurde aus dem Spiel genommen, sodass Tottenham viel flanken musste. Und gerade in der Innenverteidigung hat Chelsea natürlich seine Stärke, da mit Christensen, Rüdiger, Azpilicueta. Da wurde so gut wie jede Flanke einfach abgewehrt. Und die Gegenstöße, auf die man dann lauerte, wurden dann perfekt umgesetzt. Also der Standard von Marcos Alonso zum 1-0, der Freistoß, war natürlich herrlich mit anzusehen. Aber das taktische Konzept war dann insbesondere bei dem 2-1 zu sehen, wo David Luiz im richtigen Moment rausschiebt, Wanyama unter Druck setzt und zum Ballverlust zwingt. Und dann kam der blitzschnelle Gegenzug wieder über Alonso ins Torwart-Eck 2-1. Also taktisch gesehen lief es aus der Perspektive von Conte natürlich überragend und war gemessen an seinen momentan etwas begrenzten Möglichkeiten aufgrund von Verletzungen und Sperren, war das natürlich das Optimum, was er rausholen konnte.
Und auch die Kritik, die nach der Niederlage zum Auftakt aufbrandete, ist damit bei Chelsea erstmal verstummt oder wie würdest du es einschätzen?
Würde ich nicht unbedingt sagen, weil Chelsea muss auf jeden Fall noch personell nachlegen. Mhm. Das hat man gegen Burnley gesehen, das hat man jetzt auch gegen Tottenham gesehen, weil ich denke, eine Mannschaft wie Chelsea hat jetzt nicht unbedingt das Ziel, durch solche Mittel zum Erfolg zu kommen. Also man hat sich da wirklich komplett aus dem Spiel herausgehalten und ich glaube wirklich, dass es nur eine Notlösung von Conte war, das System dementsprechend umzustellen. Man hört, dass Chelsea noch auf dem Transfermarkt aktiv ist, eigentlich noch mindestens 3 Spieler holen will. Und jetzt, wenn man mal in Betracht zieht, dass dann auch noch die Champions League kommt, auch was wir in der Vorschau mal angesprochen hatten, diese zusätzliche Belastung, da bedarf es auf jeden Fall an mehr Qualität und Quantität vor allem. Und deswegen denke ich, wird man nicht zufrieden sein. Man wird zufrieden sein, dass man taktisch das Beste daraus gemacht hat, aber das dürfte nicht die Ambition von Conte und von Chelsea sein.
Und für Tottenham war es auf jeden Fall nach 2014, seit dem Amtsantritt von Trainer Pochettino, die erste Niederlage in einem Derby gegen Chelsea zu Hause. Von daher vielleicht dann doch ein Fluch. Wir werden es in den nächsten Wochen sicherlich ein bisschen verfolgen. Viele haben ja schon gesagt, ach Fluch, alles Quatsch. Aber so ein bisschen in den Köpfen setzt sich sowas einfach fest, das glaube ich auch. Apropos in den Köpfen festsetzt, da tut sich auch Marko Arnautovic natürlich sehr hervor. Der setzt sich auch in Köpfen fest bei den Fans, meistens durch Entgleisung. Ihm ist wieder eine unterlaufen bei West Ham's 2-3 Niederlage gegen Southampton. Hat er mit dem Ellbogencheck ausgeholt. Einer der Gründe für die Niederlage?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur Arnautovic, generell gerade diese ganzen erfahrenen Leistungsträger, die man in der Mannschaft hat und die man sich auch dazugeholt hatte, haben gegen Southampton wirklich schlecht ausgesehen. Das hat schon in der ersten Halbzeit angefangen beim 1-0 von Southampton. Da sah ausgerechnet José Font ziemlich schlecht aus in der Innenverteidigung. Der kam letzten Winter aus Southampton ausgerechnet. Dann Mark Noble geht in einen Zweikampf mit einer übertriebenen Härte rein, muss eigentlich auch rot sehen. Dann, wie du gerade angesprochen hast, Arnautovic nach dem 1-0, dem brennen irgendwie die Sicherungen durch. Der holt aus mit dem Ellenbogen und schlägt richtig unschön in den Nacken von Stevens. Und auch später, ja, zunächst einmal konnte man sich natürlich zurückkämpfen, aus dem 2-0 zwischenzeitlich ein 2-2 machen. Da war Chicharito zweimal erfolgreich und da hat man wirklich auch zwischendurch sehr ansehnliche Nadelstiche gesetzt, obwohl man nur zu 10 auf dem Platz stand. Den Punkt hätte man wegen der kämpferischen Leistung einfach auch verdient gehabt. Und ja, Foulelfmeter, 3-2 Southampton, sehr bitter für West Ham. Und ja, da ging so ziemlich alles schief, was schief laufen konnte.
Das ging es in der Tat für West Ham damit alles momentan gar nicht mal so schön, wenn man mal auf die Tabelle schaut. Tabellenletzter momentan 2 Niederlagen nach 2 Spielen. Muss sich einiges ändern bei den Hammers. Manchester City, über die müssen wir noch sprechen. Die haben den Spieltagsabschluss gebildet im Match am Montag gegen Everton. 1-1 gespielt, lange mit 10 Mann gespielt, aber trotzdem am Ende noch den Ausgleich erzielt.
Ja, aber ein packendes Fußballspiel. Auch da war die Taktik sehr interessant mit anzusehen. Everton stand sehr defensiv, aber das war schon richtig so, was Kümmern da aufgestellt hat. Man hat sich bewusst so zurückgezogen, man hat Man City bewusst auch den Ball überlassen. Sobald dann City aber Richtung Strafraum kam, hat man sofort zugestellt, gedoppelt. Also da City hatte gar nicht mal so viele hundertprozentige Chancen, wenn ich mich richtig erinnere. Und was sehr interessant war bei Everton, war, dass Rooney etwas zurückgezogener spielte, quasi als Ballverteiler. Und dann hatte man einen jungen Mann, Calvert-Lewin, der zuletzt als Wingback fungierte, in den Sturm gestellt. Und zwar ausschließlich wegen seiner Schnelligkeit und seiner soliden Technik. Und mit dem hatte Man City ordentlich Probleme. Also da hat es in den ersten 20 Minuten schon ein paar Mal gebrannt, was sehr überraschend war. Und ja, dann hat Leroy Sané in seiner Rolle als Linksverteidiger, was wirklich nicht seine Paradedisziplin ist, leider auch etwas versagt. 78% der Angriffe von Everton gingen über seine Seite. Und einer davon war dann auch erfolgreich, nachdem Sané einen Fehlpass spielte. Und dann folgte natürlich die blöde rote Karte für Kyle Walker, die natürlich total übertrieben war. Also es war eine gelb-rote Karte. Die erste gelbe Karte geht in Ordnung. Und die zweite, wenn man sich dann die Wiederholung mal genau anschaut, da war rein gar nichts. Also der orientiert sich nur an seinem Gegenspieler, hat die Arme bzw. die Ellenbogen am Körper und ja, war eine krasse Fehlentscheidung. Mhm. Und ja, obwohl man dann zu 10 war, hat Everton sich komplett reingestellt und City hatte sehr viele wütende Vorstöße und einer war dann auch letztendlich von Erfolg gekrönt, als Sterling mit einem sehenswerten Abschluss das 1-1 wenigstens noch retten konnte.
Ja, über dieses Tor hatte sich Pep Guardiola natürlich gefreut. Manchester City damit momentan auf Platz 5, 4 Punkte nach 2 Spieltagen. Aber zur Schiedsrichterentscheidung, da wollte er in der Pressekonferenz gar nichts sagen. Hat er gesagt, das war so klar zu sehen, da sage ich jetzt gar nichts zu. Also da wusste man dann auch, in welche Stoßrichtung das geht. Und du hast es eben ja auch schon gesagt, also die gelbe oder diese zweite gelbe Karte, die dann den Platzverweis rausgeholt hat, am Ende eigentlich, ja, hätte man vielleicht auch deutlich anders sehen können.
Wobei man wirklich sagen muss, es war interessant zu sehen, die haben das im britischen Fernsehen auch analysiert. Also mein Ersteindruck war auch, dass es gelb ist, weil aus der Perspektive des Schiedsrichters sah es tatsächlich so aus, als würde Walker mit dem Ellenbogen ausholen. Ja. War natürlich nicht so, aber fand ich ganz interessant, dass es je nach Perspektive vielleicht sogar ein bisschen wie ein Foul aussehen könnte, auch wenn es natürlich keins war.
Das sind natürlich dann auch die unterschiedlichen Blickwinkel. Aber ein Blickwinkel müssen wir noch richten auf Wayne Rooney. Der Mann schießt sein 200. Premier League-Tor, ist jetzt im erlauchten Kreis der 200er, also zu Alan Shearer dazu gestoßen. Der hat zwar über 260 Tore, glaube ich. Also da ist noch ein weiter Weg, bis Wayne Rooney da ist. Aber er ist jetzt auf jeden Fall drin in diesem Kreis. Und das, obwohl ich vor der Saison noch gesagt habe, Gott, der alte Mann. Aber der kann es immer noch.
Ja, also ich habe es ehrlich gesagt genauso gesehen, habe mir von der Neuverpflichtung nicht so viel erhofft, eher vielleicht so in seiner Mentorenfunktion für die jungen Spieler. Aber das peinlich, dass ich jetzt vergesse, ihn zu erwähnen, weil er wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat.
Du hast ihn genannt, du hast ihn nur als hängende Spitze, aber wir können über ihn genau. als Torschütze natürlich nochmal reden.
Richtig, genau, absolut. Ja, staubt er natürlich clever ab nach einer guten Vorarbeit. Ich glaube, es war sogar Calvert-Lewin, wenn ich mich richtig erinnere. Aber unabhängig von seinem Tor auch, das hat man schon im ersten Spiel gesehen bei Rooney, er zeigt wieder dieses Feuer, was ihn damals so ausgezeichnet hat und in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen ist. Also sehr aggressive Spielweise, er reißt seine Mitspieler mit, zeigt sehr viel Leidenschaft, ist der absolute Führungsspieler von Everton. Und dadurch kommt, glaube ich, auch ein bisschen wieder von seinem Selbstbewusstsein zurück. Und ja, das ist fast der Rooney, den man von früher kennt. Also ich denke, die Nationalmannschaft hätte er sich doch nochmal verdient.
Vielleicht wird er irgendwann nochmal wieder zurückgeholt. Es können ja Situationen im englischen Fußball eintreten, dass gesagt wird, ach komm, Wayne Rooney, den brauchen wir noch. Mal gucken, wer sich in den nächsten Wochen dann präsentiert. Ist auch gut. Erst sage ich auch, der muss ins alte Teil und jetzt rede ich in die Nationalmannschaft. Aber so schnell kann man als Journalist dann auch einfach mal seine Meinung wechseln. Wir müssen noch über Jürgen Klopp sprechen und Liverpool. 1-0 Sieg, also die Reds haben den Sieg eingefahren gegen Crystal Palace. Dreckiger Sieg?
Irgendwie schon. Also man war auf jeden Fall besser, hat den Sieg auch verdient gehabt, wenngleich sich Crystal Palace ganz gut gewehrt hat zwischendurch. Aber bei Liverpool sehe ich viele Probleme, auch wenn das viele andere vielleicht nicht wahrhaben wollen, aber Liverpool fehlt es eindeutig an Kreativität im Mittelfeld. Ja. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass Philippe Coutinho fehlt, aber das hat man gegen Hoffenheim gesehen, das hat man letzte Woche gegen Watford gesehen, auch wenn man da 3 Tore erzielte. Aber momentan ist man quasi komplett abhängig von seiner schnellen Dreieroffensive mit Mané, Firmino und Salah. Ja. Gegen Hoffenheim insbesondere hat das gut geklappt. Da hat man den Ballbesitz komplett Hoffenheim überlassen und aus der Abwehr raus das Mittelfeld einfach komplett überbrückt und darauf gehofft, dass ein Mané wieder seine Wunder vollbringt. Das hat jetzt in den letzten 3 Spielen auch geklappt. Aber gegen Crystal Palace hat man gesehen, wenn man gegen einen Gegner spielt, der sich hinten reinstellt, dann kann man nicht auf diese Konter lauern. Dann sind diese 3 pfeilschnellen Spitzen auf einmal gar nicht so wertvoll, wie sie in anderen Spielen sein könnten. Und da ist man doch extrem von einem Mané abhängig, der wieder durch eine Weltklasse-Aktion da sein eigenes Tor eingeleitet hat und ja momentan so wirklich absolut unverzichtbar ist. Also wenn Mané fehlt, hat Liverpool meines Erachtens schon größere Probleme, den Knoten da vorne platzen zu lassen.
So jetzt auf jeden Fall nach dem Unentschieden zum Auftakt auf Platz 6 in der Premier League. Und 2 Ergebnisse nenne ich euch noch kurz. Watford schlägt Bournemouth mit 2-0 und West Brom gewinnt gegen Burnley mit 1-0. Außerdem, ach, da nenne ich dann einfach 3. Leicester gewinnt auch gegen Brighton und Hove Albion. Also das waren die Premier League Spiele vom letzten Wochenende, 2. Spieltag in England. Wir haben ihn zusammengefasst mit dem Kollegen Chris McCarthy von 90plus.de. Und wenn ihr weitere Informationen zum internationalen Fußball und internationalen Transfergeschehen sucht, dann schaut vorbei bei 90plus.de. Dort werdet ihr auf jeden Fall fündig. Chris, vielen Dank.
Danke auch.
The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.